mal zwei Abschnitten lesen. Einmal aus 1. Mose und danach aus dem Johannesevangelium. 1. Mose, Kapitel 3. Ja, ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr dann davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten feige Blätter zusammen und machten sich Schürze. Und dann aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19 oder 20, mal sehen. Ja, Kapitel 19, da fangen wir an in Vers 38. Danach aber bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den Juden ein Verborgener, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm seinen Leib ab. Aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu ihm gekommen war, kam und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den Gewürzsalben, wie es bei den Juden Sitte ist, zum Begräbnis zu zubereiten. An dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, war aber ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zu der Gruft. Und sich vornüberbückend sieht er die Leinentücher liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt auch Simon Petrus ihm folgend und ging in die Gruft hinein und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz. Dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der als erster zu der Gruft gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu dem Haupt und einen zu den Füßen, da wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sagen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn hinweggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht hinaufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalene kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Bis soweit. Ich muss sagen, diese beiden Schriftstellen kamen heute Morgen in meinem Gedanken. Als wir so miteinander darüber nachdachten, über diese große Umwandlung in unserem Leben, von dem Alten, das, was wir waren, und zu dem Neuen, was wir geworden sind, was Gott von uns gemacht hat. Und auch in Bezug auf, auch in Verbindung damit, was wir in Hohelied gesehen haben über einen Garten. Und wir haben hier gelesen von zwei Gärten. Einmal ein Garten in 1. Mose 3. Das Paradies. Ein Lustgarten. Sehr schön. Wo das Leben war, aber der Tod kam. Und wir haben gelesen in Johannes Evangelium über einen anderen Garten, wo der Tod war und das Leben kam. Eine besondere Umwandlung. Und wenn wir noch ein bisschen darüber nachdenken, was diesen Garten bezeichnen können in Bezug auf unser Leben, dann bedeutet es, dass wir einmal einen Garten hatten, wo vielleicht viel versprochen wurde über Leben, aber wo der Tod eingekommen war. Und dass, wenn wir den Jesus nun kennen, diesen Garten ein Garten geworden ist, wo er Leben gibt, wo er das neue Leben für uns ist. Aber es ist so wichtig, dass wir diese zwei Gärten immer in unsere Gedanken behalten. Denn es gibt einen Bereich, wo der Satan immer versucht, dort wo Leben ist, den Tod wieder hineinzuführen. Und seine Taktik hat sich nie geändert. Immer versucht er, uns etwas vorzuschildern, etwas anziehend zu machen, etwas Reizendes uns zu zeigen, damit wir Sachen sehen, so wie er uns sie zeigt, damit wir, so wie Eva das gemacht hat, nehmen, was er uns bietet, und dann wird der Tod eintreten. Seine Taktik hat sich nicht geändert, diese 6000 Jahre, dass der Mensch auf der Erde lebt. Der Mensch hat sich auch überhaupt nicht geändert. Nur wenn das neue Leben in uns gekommen ist, ist eine Veränderung gekommen. Und immer wieder versuchte Satan, das zu blockieren. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Der Lustgarten war da, das Paradies, und Gott wollte gerne mit dem Mensch Gemeinschaft haben. Aber die Schlange war da als listiger als alle Tiere des Feldes. Und wir wissen, das ist der Satan. Er gebraucht die Schlange, um die Frau zu verführen, etwas zu tun, was gegen Gott ist. Der erste schlimme Fehler, die diese Frau macht, ist, sich einmal nur offen zu stellen für diese Schlange. Wenn diese Schlange zu ihr kommt, mit einer Frage: Ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens. Dann hatte sie sofort sagen müssen: Dort ist mein Mann. Geh mal zu ihm. Gott hat es ihm gesagt. Aber sie fängt an zu reden. Und die Frau sprach zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt. Jawohl. Davon sollt ihr nicht essen und nicht sie anrühren. Wenn wir anfangen, mit dem Teufel zu diskutieren, dann werden wir immer, auch wenn wir es versuchen, gut zu sagen, die Sachen nicht so sagen, wie Gott es gesagt hat. Und was stellt sich hier heraus, dass für diese Frau, ja, Gott hatte gesagt, dass in Mitte des Paradieses, muss man mal sehen, in Kapitel 2, in Vers 16, hat Gott gesagt: Der Herr gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und dann haben wir auch noch in Kapitel 2, Vers 9: Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Also Gott hat es so verordnet: Der Baum des Lebens stand in der Mitte des Gartens. Aber die Frau sagt: Diesen Baum von der Kenntnis, wovon nicht geessen werden durfte, der steht in der Mitte. Also Verwechslung des Mittelpunktes. Wenn Gott etwas in der Mitte stellt, dann ist das für uns eigentlich so anziehend. Aber wenn der Satan uns etwas zeigt, dann sagt er damit gleichsam: Aber das ist der Mitte. Und deshalb sollen wir uns immer neu orientieren, ob unser Blickwinkel noch richtig ist. Schon hier hat der Teufel einen Eingang gefunden. Dazu kommt, dass wenn wir, was in der Mitte von Gottes Gedanken steht und was er uns auch gegeben hat, das zu genießen, wenn das aus unseren Gedanken verschwindet und dafür wird ersetzt, das, was in den Gedanken des Teufels in der Mitte steht, dann wird das auch, was Gott gegeben hat, immer schwerer. Denn es ist nicht nur so, dass dann Gott gesagt hat: Davon sollt ihr nicht essen, aber auch die nicht anrühren. Hat Gott überhaupt nicht gesagt. dann wird die Gebote hinzugefügt. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn der Satan kommt mit Verführungen, in welcher Hinsicht auch immer, dass wir uns immer orientieren an dem Wort Gottes. Was hat Gott wirklich gesagt? Ja, das sagt der Teufel auch. Hat er so wirklich doch das gesagt? Hat er wirklich gesagt? Na, lass uns dann mal sehen, was er wirklich gesagt hat. Und nicht auf die Stimme des Schlanges hören, sondern Gottes Wort befragen. Aber das Gespräch ist schon im Gange. Und die Frau kann nicht mehr zurück, geht nicht mehr zurück. Und die Schlange sprach zu der Frau, er wird durchaus nicht sterben. Also das Dritte ist, dass Gott wird zum Lügner gemacht. Gott hat es gesagt, aber ist natürlich nicht wahr. Denn was Gott sagt, was soll man damit? Das ist nur, um unglücklich zu machen. Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Wir leben in einer Welt, wo wirklich alles auf den Kopf gestellt wird. Wo gesagt wird, ja, natürlich, die Bibel sagt so und so, aber das ist so begrenzt, so eng, damit sollt ihr nicht rechnen. Gott hat überhaupt euer Glück nicht im Auge, sondern ihr Unglück. Denn wenn du das tun würdest, was verboten ist, dann wird man glücklich, dann ist man frei. Grenzen, die gibt es überhaupt nicht mehr. Keine Grenzen mehr. Aber das bedeutet das Unglück. Der Satan sagt zu uns, ihr habt verschlossene Augen. Ihr seht nicht breit genug. Ihr seht so verengt. Und sagt er, schau mal auf diesen Baum. Wie schön ist er, wie anziehend. Und Eva schaut, die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Das heißt, sie sieht diesen Baum, so wie Satan die schildert. Und das, ja, das führt letztendlich zu ihrem Fall. Der Satan ist darauf aus, dass er uns etwas vorschildert. Das ist sowieso Werbung. Werbung heißt, etwas dir zeigen und dann sagen, eigentlich bist du nicht ganz glücklich. Ich habe auch noch einige Monate Werbung, das ist schon sehr lange her, Werbung gemacht, war nicht mein Metier, muss ich sagen, konnte das auch nicht. Aber einiges habe ich verstanden, dass wenn man etwas verkaufen will, dann soll man versuchen, die Leute, die man etwas verkaufen will, so weit zu kriegen, ihren Gedanken, ja, dass das Ding, was du zum Verkauf hast, ja, das macht mein Leben komplett. Wenn ich das nicht kaufe, bin ich ein törichter Mensch. Dann gehe ich mal weiter und es ist alles ein bisschen, ja, dann geht es doch nicht so gut. Aber wenn ich das kaufe, dann ist mein Leben komplett. Dann werden meine Geschäfte gelingen und dann wird es alles gut gehen. Das ist Werbung. Aber diese Werbung ist nicht nur in Bezug auf Geräte, aber hat auch zu tun mit Beziehungen. Das kann man schon unterwegs, dass ich unterwegs war. Und in einer Tankstelle, da musste ich auch in die Toilette gehen. Und dann sieht man plötzlich, Fremdgehen lohnt sich. Groß geschrieben. Fremdgehen lohnt sich. Ich hatte meine Brille nicht auf, also ich konnte auch nicht weiterlesen. Aber das stand da groß. Und dann habe ich gedacht,
Ja.
So wird das präsentiert. Verkauft. Nur als normal. Und das ist gerade, was Eva macht hier. Sie geht fremd. Sie sagt sich los von Gott und glaubt den Teufel. Damit geht sie weiter. Und er führt sie in seinen Gedanken hinein, so weit, dass sie diese Frucht nimmt und isst. Und das nicht nur, sie gibt auch ihren Mann bei ihr. Und so ist die Sündefall gekommen. Und so gesagt, die Taktik, oder der Taktik, was ist das, die hat sich nie geändert. Noch immer ist der Satan damit bemüht, uns zu verführen, etwas zu tun, was er uns vorschildert, etwas zu kaufen, ein Handeln zu einem Handeln zu bringen, wozu er uns führt. Und dann wird unser Leben, wird ein Leben von Tod und Verderben. Von Leben für uns selbst, von totaler Abgrund, aber auch wir schleppen andere mit. Sie gab auch ihren Mann bei ihr. Und dann werden ihren beiden Augen aufgetan und sie erkennen, dass sie nackt sind. Und dann versuchen sie, diese Nacktheit zu bedecken mit Feigenblättern. Das ist das Paradies. Das ist ein Garten, die als Lustgarten gemeint war, wo der Teufel Eingang gefunden hat. Aber die Hoffnung, die schöne Hoffnung ist, es gibt einen anderen Garten. Es gibt einen Garten, wo das Leben hochgekommen ist. Ja, da hat der Mensch abgerechnet mit seinem Schöpfer. Da hat der Mensch hat Jesus Christus getötet. Aber nachdem er getötet worden ist, ist er begraben in einem Garten, in einer neuen Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Und wenn er da gelegt worden ist, dann bringt das eine Wandlung, eine komplette Veränderung in den Beziehungen zustande. Und das geschieht allmählich. Da sind mehrere Personen auch verbunden mit dieser Auferstehung in diesem Garten, wo wir da viel von lernen können, dass wenn wir einmal gesehen haben, in diesem Garten, wo der Tod gekommen ist, im Paradies, wo wir uns nicht davon erlösen konnten, da ist einer gekommen, der gestorben ist, aber er hat den Tod überwunden. Zunächst mal finden wir hier diese Enttäuschung. Dass wenn wir denken, ja gut, wir sind uns bewusst, wir haben alles verspielt. Wir haben versagt, wir können nicht weiter mehr. Wir hatten Hoffnung und diese Hoffnung ist uns genommen, weil er, der Gegenstand unserer Hoffnung, gestorben ist. Aber die Liebe, die führt so weit, und das sehen wir in Maria Magdalene, dass sie trotzdem der Herr Jesus gestorben ist, da sein will, wo er ist. Früh geht sie, wenn es noch dunkel ist, zur Gruft. Und wenn sie dann sieht, dass der Gruft leer ist, dann geht sie zu den Jüngern. Und dann gehen Simon Petrus und Johannes ist das, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Da geht sie zu ihnen und sie erzählt es. Und dann gehen Petrus und Johannes gehen zusammen. Und wenn sie das dann sehen, dann, so haben wir das gelesen, dann der eine ging hinein, der zuerst zur Gruft gekommen war, und er sah und glaubte. Ja, das kann sein, aber das ist ein orthodoxer Glauben. Das ist Wissen von Sachen, konstatieren, feststellen, aber es hat keine Wirkung im Herzen. Es hat nichts getan im Herzen. So kann es sein. Wir können die Wahrheit kennen, Aber es bringt uns weiter nicht in Bewegung. Dann steht es noch dabei, denn sie kannte die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Sie waren noch nicht völlig eingeweiht in den Gedanken Gottes, obwohl der Herr Jesus, wir haben das heute Morgen gelesen, darüber gesprochen hat. So dreimal hat er gesagt, dass er leiden müsste, aber auch, dass er aus den Toten auferstehen würde. Aber sie haben es nicht geglaubt. Warum nicht? Wie kam das? Weil sie nicht rechnete mit einem, der verworfen werden würde. Nein, sie wollten ihm, Jesus, als der Messias, als derjenige, der in Jerusalem regieren würde. Aber in den Tod gehen. Deshalb, sie verstanden die Schrift, der Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Das bedeutet nicht, dass sie das nicht wussten, aber sie verstanden es nicht. Ihre Einsicht war verschlossen wegen einer falschen Hoffnung, die sie hatten. Wegen höheren Gedanken, die sie hatten. Regieren, ja sicher, herrschen. Genau, darum ging's. Aber mit ihm leiden, das wollten sie nicht hören. Und sie gingen wieder heim. Aber dann Maria. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Maria war eine Frau. Der Herr Jesus hatte von ihr, hatte er 7 Dämonen ausgetrieben. So wissen wir das aus der Schrift. Muss eine furchtbare Frau gewesen sein. Furchtbar. 7 Dämonen. Nein, das war nicht ein Vergnügen, mit ihr in Berührung zu kommen, denke ich. Aber sie war befreit davon. Und ich denke, dass wir auch Ähnliches oder etwas Ähnliches erfahren haben müssen, wenn wir diese Liebe von Maria jedenfalls verstehen können, aber auch teilen können. Es geht nicht nur darum, dass wir, auch wenn wir Geschichten hören von Menschen, die aus der Welt zur Bekehrung gekommen sind, dann sind das großartige Geschichten, die wir hören und große Gnade, die wir sehen. Aber das hören wir dann und ja, ist interessant und bewegend auch, aber ist noch ein bisschen von uns entfernt. Solche schlimme Sachen haben wir doch nicht erlebt. Aber wir brauchen auch nicht alles zu erleben, was Menschen erleben, an Schlechtheit und Sünde. Ein jeder kennt, wenn es gut ist, die Plage seines eigenen Herzens, die Sünde seines eigenen Herzens. Und ob das nette Sünden sind oder schlimme Sünden, so wie wir das nennen, Sünden von Heuchelei, von sehr nett den Weg gehen, aber damit doch einen Eindruck geben, damit einen Eindruck geben, als wäre es alles in Ordnung, aber so wird doch einen eigenen Weg gegangen. Oder dass man sieht, dass einer tief in die Welt geht. Beide sind große Sünder Gott gegenüber. Und wir müssen etwas davon spüren. Wir haben alle, wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben, etwas davon gespürt. Und dann können wir doch etwas verstehen von Liebe für den Herrn Jesus, wenn wir von unseren Sünden gerettet worden sind. Was er für uns getan hat, so wie Maria das auch hat. Sie hat ihm lieb. Und deshalb wollte sie bei ihm sein. Sei er lebend oder gestorben, er wollte dort sein, wo er ist. Und da ist sie in diesem Garten. Sie weint. Und da sieht sie 2 Engel, wenn sie sich vornüber in die Gruft bückt. zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Engel sind mächtige Helden, furchtbar in ihrer Erscheinung. Die Soldaten waren geflüchtet, als sie diese Engel sahen. Für Maria überhaupt kein Problem. Sie sah sie da. Aber ihre Gedanken waren voll von dem Herrn Jesus, von ihrem Heiland. Wenn sie dann sagen, Frau, warum weinst du? Dann sagt sie, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie will bei ihrem Herrn sein. Und das ist ihre Liebe. Und wir haben auch darüber nachgedacht, dass die Braut auch mal in einer Situation war, dass sie den Bräutigam vermischte. Ach, da war bei ihr als Ursache, dass sie ja nicht so viel Liebe mehr für ihn hatte. In dieser Hinsicht, dass sie ihre Bequemlichkeit nicht preisgeben wollte. Bei Maria hat das damit zu tun, dass sie doch nicht ganz genau auch wusste, dass er auferstehen würde. Aber sie hatte den Herrn lieb und sie vermischte ihn. Und so können wir auch in Umstände sein. Wir haben uns schon auch erinnert an die zwei Emmaus-Jünger, die auch so traurig ihren Weg gingen, weil der Herr nicht mehr da war. Und wir können das auch so haben, dass wir nicht so diesen Umgang mit dem Herrn spüren. Und das hat natürlich, kann sein, hat natürlich, als Grund kann das haben, Sünde. Wenn Sünde da ist oder sündige Gedanken, dann kann der Umgang mit dem Herrn nicht da sein. Ist unmöglich. Aber wir können auch verfinstert sein in unserem Denken, wenn so viel Traurigkeit da ist, wenn so viele Sachen in unserem Leben nicht so gehen, wie wir sie wünschen, wenn wir auch ein bisschen enttäuscht oder ein bisschen viel enttäuscht sind über allem, was wir erleben müssen, dass wir nicht so gut mehr sehen, wo der Herr ist. Aber wenn wir weitergehen, so wie Maria, sie will ihn haben, sie will von diesen zwei Engeln wissen, wenn sie ihn weggenommen haben, wo sie ihn hingelegt haben. Und dann, es ist so schön, als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich um, zurück und sieht Jesus da stehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Und dann spricht der Herr zu ihr, Frau, warum weinst du? Ihr stellt die gleiche Frage, was auch die Engel gestellt haben, warum weinst du? Ich denke, das Weinen im Allgemeinen, wenn es geht um, wenn wir den Herrn ein bisschen aus dem Auge verloren haben, ein so wichtiges Zeichen ist von dieser Vermischung, von was wir vermissen. Dann kommen die Tränen hoch. Und dann kann es sogar auch sein, so wie hier bei Maria, dass durch unsere Tränen wir nicht einmal sehen, dass der Herr zu uns kommt. Dass unser Blick sogar verfinstert ist dadurch, dass wir ihn nicht haben. Ja, die Jünger einmal waren auch im Schiff auf dem Meer und da war auch große Not da. Und als er Jesus dann zu ihnen kam, dann haben sie gedacht, es ist ein Gespenst. Haben sie ihm auch nicht gekannt. So können wir in Umständen uns befinden, dass wir den offenen Blick auf den Herrn Jesus nicht haben. Aber wenn es unser Verlangen ist, wirklich mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann wird er sich zu uns bekennen. Dann wird er sich offenbaren. Dann wird er unseren Namen nennen. Warum weinst du? Wen suchst du?
Das ist eine große, eine wichtige Frage. Wen suchst du? Bist du wirklich auf der Suche nach dem Herrn Jesus? Oder suchst du eine Erfüllung in deinem Leben von dem, was, wovon du denkst, ja, wenn ich das habe, dann bin ich wirklich glücklich. Und meine Umstände sind so, dass meine Frage, mein Sehnsucht wirklich berechtigt ist. Das denken wir dann natürlich. Aber es ist nicht so. Ist unwahr. Ist eine Lüge. Der Feind, der Satan, ist der Menschenmörder von Anfang an. Er sucht nie das Glück der Menschen. Wir haben gesungen über Lebensworte aus dem Munde des Herrn Jesus. Alles, was der Jesus sagt, ist zu unserem Leben. Alles, was der Teufel sagt, ist zum Tode. Und seine Verwechslung von Lüge und Wahrheit, die spürt man auch so, auch im Alltag. Als bei uns die Wahlen waren, habe ich ein bisschen etwas gesehen von Diskussionen zwischen Parteihäuptern sozusagen. Und ja, die versprechen natürlich sehr viel, denn die wollen so viel wie möglich Stimmen haben. Und dann wurde auch von einem gesagt zu so einem Mann, aber so mit meinen Worten gesagt, geht ihr nicht ein bisschen, dann wird nicht gesagt, aber du lügst, du kannst es gar nicht sagen alles. Was du jetzt sagst, kannst du nicht wahr machen. Wird auch nicht einmal gesagt, dann wird das ein bisschen schwächer schon. Du sprichst doch nicht ganz die Wahrheit. Nein, das war eine neue Erfindung für mich jedenfalls. Du gehst doch ein bisschen locker mit der Wahrheit um. Locker mit der Wahrheit umgehen. Und das können wir auch. Dann wird der Wahrheit so breit, dass das auch Lüge umfassen kann. Der Herr Jesus spricht immer die Wahrheit. Und das ist auch, wenn wir in Epheser 4 lesen, was wir als neue Menschen tun sollen. Redet die Wahrheit zueinander. Lüget nicht miteinander, sondern redet die Wahrheit. Der Herr Jesus will uns das bewusst machen. Und deshalb auch macht er uns bestimmte Sachen deutlich. Das tut er freundlich auch. Das ist auch wichtig mal zu bedenken. Das tut er freundlich. Und dabei noch einmal gesagt, geht es nicht um Sachen, worüber wir unterschiedliche Meinungen haben könnten. Es geht um wirkliche Wahrheit. Das, was Gottes Wort schwarz auf weiß sagt. Und das hat zu tun mit unserer Verbindung mit dem Herrn Jesus. Maria, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn hingetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Und dann dieses Wort, Maria. Und es ist so schön, immer wieder staune ich mich darüber. Es ist auch nicht so, dass wir das heute Morgen gelesen haben, dass David das so sagt, Mephibosheth. Und auch heute Morgen, ich habe mich gestaunt darüber, dass Gott so an uns gedacht hat, an mich gedacht hat. In der Ewigkeit schon. Obwohl er wusste, wie und wer ich sein würde, wie er mich finden würde, als er mich rettete. Aber auch danach, wie viel Untreue auch noch in meinem Leben gewesen ist und noch, wenn der Herr nicht kommt, sein wird. Denn keiner von uns ist ohne Fehler. Keiner von uns kann sagen, ja, mir geht's gut und ich bin eigentlich vollkommen. Ein jeder von uns wird sich seine Beschränkungen bewusst sein. Jakobus sagt es, dass der vollkommene Mann, wir streicheln alle oft, ist es nicht so, wir müssen das mal lesen, in Jakobus Kapitel 3, Vers 2, denn wir alle straucheln oft in vieler Hinsicht. Also wir sind alle sehr schwach. Es gibt nur einer, der uns vor Straucheln zu bewahren vermag. Das ist der Herr Jesus, so sagt uns Judas am Ende seines Briefes. Aber im Allgemeinen wissen wir, wie schwach wir sind und dass wir das brauchen, dass wir eine Beziehung mit dem Herrn Jesus haben, denn in ihm nur ist unsere Stärke. Und dann sagt er zu uns unseren Namen: Ich habe euch gekannt. Ich kenne meine Schafe, alle bei Namen. Und das ist doch großartig, dass ihr ein jeder von uns beim Namen kennt. So hat er hier auch Maria angesprochen mit ihrem Namen. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Und das ist auch so eine großartige Reaktion von Liebe herauskommend. Wenn wir wissen, dass wir sein sind, wenn ihr unseren Namen nennt, dann wird das eine Reaktion bei uns bewirken, dass wir ihm nicht unser Liebhaber nennen oder Bräutigam, aber Lehrer. Wir wollen so gerne von ihm lernen, dass er uns unterrichtet, weiter unterrichtet über den Weg, den wir zu gehen haben. Und dann sagt er: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht hinaufgefahren zu meinem Vater. Das heißt, er ist hier der Sohn Gottes im Johannesevangelium. Und er kann noch keine Beziehung zu seinen Jüngern und auch nicht zu Maria haben. Diese Beziehung soll noch kommen, dadurch, dass der Heilige Geist oder das neue Leben in den Jüngern kommt. Das geht dann auch weiter in diesem Kapitel geschehen, als er seinen Jüngern haucht. Aber zu Maria sagt er weiter: Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Das heißt, jetzt ist da eine neue Verwandtschaft gebildet, eine neue Familie von Brüdern, meinen Brüdern, sagt der Herr. Und spricht zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Das heißt, jetzt ist auch sein Vater unser Vater. Jetzt ist auch sein Gott unser Gott. Und das ist das Großartige. Er hat uns dann in eine Beziehung zu Gott als seinem Vater gebracht. Und das ist, was aus diesem Garten hervorkommt. Das Leben und eine Beziehung, die seinem Beziehung ähnlich ist. Das ist das Großartige. Und in diese Beziehung kann die Sünde nicht hineinkommen. Das ist eine Beziehung, die von Ewigkeit her eigentlich in Gottes Gedanken schon da war. Wir haben das heute Morgen gelesen. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, um für ihn, haben wir da nicht gelesen, dass wir zur Sohnschaft auserwählt sind. Wir sind vor ihm in diese Stellung gebracht. Und wer will dann wieder zurück zu diesem ersten Garten? Wer will wieder zurück zu einer Situation, wo der Teufel uns verführt, um Sachen zu tun, die Tod und Verderben zur Folge haben? Und ich hoffe für mich und für euch alle, dass wir den Unterschied sehen zwischen diesen zwei Gärten und dass wir sehen, wie groß es ist, in diesen Garten uns zu befinden, wo der Herr Jesus als das Leben anwesend ist. Und dann haben wir noch in Offenbarung 22, dann geht es nicht so sehr um
ein Garten, aber doch um etwas, wo so viel Segen mit verbunden ist. Ein Garten, wo inmitten davon ein Baum ist. Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Naja, darum geht es mir. Wir haben gelesen von einem Baum des Lebens im Paradies. Und hier steht dieser Baum des Lebens in der Ewigkeit, bei Gott, in der neuen Schöpfung, ist natürlich noch das Friedensreich, aber das hat natürlich zu tun mit der Ewigkeit, wo diese Früchte da sind. Wenn wir mit diesem Baum des Lebens verbunden sind, wenn wir davon essen und nicht von diesem Baum, der der Satan uns zeigt, wenn wir da in diesem Garten sind, wo der Jesus der Baum des Lebens ist, dann werden wir Frucht tragen. Jeden Frucht. Und dann werden wir auch, so wie die Blätter da des Baumes zur Heilung der Nationen sind, Heilung hervorbringen. Dann können wir auch andere helfen. Und dann werden wir auch Überwinder sein. Denn wenn ich mich nicht irre, kommt diesen Baum des Lebens auch nochmal in Offenbarung 2 oder 3 vor. Ja, in Offenbarung 2. In Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Und ich denke, dass wir daraus lernen können. Und das steht am Ende des Sendschreibens an die Versammlung in Ephesus, wo die Epheser gesagt werden musste, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und wenn wir das spüren in unserem Leben, diese Liebe für den Herrn Jesus oder Liebe untereinander oder Liebe in der Ehe, Liebe in der Familie, die anfänglich im Anfang da war, wenn die nicht mehr so ist, dann kann es einen Rückkehr geben. Aber dann brauchen wir, dann müssen wir Überwinder sein. Überwinder von so viele Sachen in unserem Leben, die das verhindern. Aber hier kommt diese Verheißung. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Welch eine Verheißung. Welch eine Herausforderung. Gebe der Herr, dass dir und mir, dass wir das so schätzen, das, was wir im Paradies verloren haben, was in Jesus in einem Garten wieder neu gemacht hat, was in der Ewigkeit von uns erlebt werden wird, jetzt schon in Umständen, wo diese Liebe vielleicht nicht mehr so da ist, wieder zurückgewonnen werden kann und diesen Genuss von diesem Baum des Lebens in diesem schönen Lustgarten von uns wieder genossen werden kann. Die Verheißung ist da.